Kirche im Dorf.
Der Podcast der Pfarrei Liebfrauen Bochum.
Herzlich willkommen, Berthold, zu Kirche im Dorf.
Oder auch kurz ausgedrückt KIT.
KIT.
Übrigens, du auch herzlich willkommen.
Ja, danke, Berthold.
Holger.
Okay, also KIT, meine ich, ist ja eigentlich diese Geschichte mit dem Auto, was sprechen kann und was vorne immer so ein rotes Flackern hatte.
Wie schreibt sich das denn?
Mit T hinten.
Ja, und wir schreiben es auch ganz anders. Hör mal zu, Kirche im Dorf.
Ah, okay.
Deswegen mit D.
Ja, und das I in der Mitte ist klein.
Klein geschrieben sieht man nur, hört man nicht.
Ah, okay.
Okay, und jetzt haben wir also KIT 4.
Okay, KIT 5.
KIT 5 höre ich gerade, danke.
Fünf, ja,
KIT. Also KIT 5 ist schon wieder ein weiter.
Also wir sagen jetzt gar nicht mehr Kirche im Dorf?
Doch, sagen wir auch. Ist nicht verboten, nur ist auch möglich KIT zu sagen.
Berthold, herzlich willkommen zu KIT
5. Holger, ich bin begeistert, dass wir das wieder zusammen produzieren hier.
Ja.
Im schönen alten Bochum sitzen wir und reden als erstes über Rückmeldungen.
Ja, in alten Bochum regnet es ja oft und wir haben zahlreiche, eigentlich unzählige Rückmeldungen auch bekommen zum letzten KIT 4.
Ja, unzählig deswegen, weil Holger, mein Kollege hier, nicht weiter als bis 1 zählen kann. Wir haben also genau eine Rückmeldung.
Wenn du weiter so bösartig bist, dann breche ich ab.
Die Sendung, dafür haben wir nicht Zeit genug. Also, eine Rückmeldung haben wir erhalten und dafür bedanken wir uns sehr. Das ist nämlich eine sehr lange und ausführliche Rückmeldung, auch inhaltlich.
Mit vielen Fragen.
Ja, am Ende ganz vielen Fragen, aber vor allen Dingen, wo wir uns darüber gefreut haben, ist auch das große Lob. Und auch, dass die Dame, die uns das geschickt hat, die bisherigen Folgen mehrfach gehört hat.
Ja.
Aber jetzt nochmal zu den Fragen. Wie gehen wir denn damit um?
Ja, also wir haben uns gefragt, wie wir mit den Fragen umgehen und haben gesagt, dass wir natürlich nicht im Einzelnen immer so darauf eingehen können. Einerseits geht der Podcast ja noch weiter. Zu diesem Thema wird es noch 2 weitere Folgen geben. Und andererseits haben wir uns überlegt, dass es doch vielleicht mal schön wäre, sich live und in Farbe zu treffen und einen Abend zu gestalten mit den Fragen, die sich aus diesem Thema Jesus als Jude und Paulus und auch mit dem letzten Punkt dann ergeben.
Ja, können wir gerne machen. Dann laden wir auch über die anderen Medien nochmal ein dazu. Ich schlage vor, im Januar vielleicht.
Ja, dann haben wir ja schon viele wichtige Dinge hinter uns. Ich denke mal, jetzt so gequetscht wird das keinen Sinn mehr machen.
Ja gut, und dann, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie alle Fragen loswerden und vielleicht kriegen wir auch einige Antworten hin.
Wir versuchen das jedenfalls.
Cool, unter Dorfklatsch haben wir natürlich noch einiges anderes, zum Beispiel das Thema Komplettstandorte. Holger, du warst bei der letzten Pfarrgemeinderatssitzung. Was ist zu Komplettstandorten zu sagen?
Ja, zu Komplettstandorten gibt es eine Entscheidung des Pfarrgemeinderates für die Region Ost und dort ist mit großer Mehrheit der Standort St. Marien ausgewählt worden als zukünftiger Vollstandort für den Bereich des Ostens.
Ja, was heißt das jetzt in Kürze? Wird da überall in den anderen Kirchen das Leben eingestellt oder?
Nee, überhaupt nicht. Das ist ja zunächst mal nur eine Entscheidung des Pfarrgemeinderats, zu der es gekommen ist, nachdem wir überlegt haben, dass es nicht sinnvoll sein kann, an allen Standorten, die wir in der Pfarrei haben, weiter irgendetwas vorzuhalten, also zum Beispiel eine Kirche oder ein Gemeindeheim, sondern dass es eben Sinn macht, Standorte zu haben, an denen das komplette kirchliche Leben stattfinden kann.
Also dann fassen wir nochmal zusammen. Die Komplettstandorte werden in 3 Regionen sein. Im Norden wird es St. Elisabeth in Gerthe sein, im Westen in Altenbochum Liebfrauen und im Osten, das ist die neue Entscheidung des Pfarrgemeinderats, St. Marien in Langendreher.
Ganz genau, das sind die 3 Standorte, die in unserer Pfarrei praktisch die Hauptorte bilden werden.
Ja, was meinst du, hat das denn dann vorläufig noch keine Konsequenzen oder wird das auch kurzfristig schon zu merken sein?
Also ich glaube, wir müssen jetzt schon anfangen, uns auf diese Orte zu konzentrieren, aber das kann ja nicht heißen, dass wir von heute auf morgen Orte schließen. Also unser Pfarrer hat in der Sitzung gesagt, dass er nicht glaubt, dass vor nächstem Sommer das Votum geändert ist. Das wäre ja erstmal der erste Schritt oder der erste größere Schritt. Vorher muss der Kirchenvorstand sich noch dazu verhalten. Also es wird nicht alles von heute auf morgen passieren.
Okay, aber es könnte schon sein, das ist zumindest der Wunsch des Pfarrgemeinderats, dass man sich ein bisschen mehr konzentriert auf die zukünftigen A-Standorte. Das heißt, wenn Entscheidungen anfallen, wo finden Gottesdienste nicht statt, werden wahrscheinlich die A-Kirchen erstmal raus sein, oder?
Das ist jetzt aber echt schräg gefragt. Da muss ich genau überlegen, wie ich antworte. Also ich würde sagen, die Sachen sollten vornehmlich an den A-Standorten stattfinden, die großen Dinge, die wir vorhaben.
Das ist schön ausgesprochen, diese A-Standorte.
Ja.
Okay, also es werden richtig gute Standorte und es werden auch Leuchttürme werden und das bis 2030, oder?
Ich hoffe mal.
Gut.
Dazu kann ja jeder das Seinige oder Ihrige tun.
Ja, wir haben auch ein paar Originalbeiträge, ne, oder?
Ja, wir haben nach der Sitzung mal so ein bisschen gefragt, wie die Mitglieder des Pfarrgemeinderats das fanden. Und da hätten wir vielleicht ein paar Stimmen.
Ja, hören Sie mal rein, bitte.
Genau.
Egal, wie man entscheidet, recht machen kann man es eh nicht. Das Votum war eindeutig und deshalb bin ich aufgrund der Eindeutigkeit zufrieden.
Okay.
Also ich bin erstmal froh, dass es eine Entscheidung gibt. Aber es ist so wie bei einer Bergtour. Wir haben uns jetzt entschieden, welchen Weg wir gehen. Den Weg müssen wir aber erstmal gehen und das wird nicht einfach.
Ich bin sehr überrascht, wie gut die Diskussion heute hier war, bei aller Betroffenheit der Menschen, die dabei waren. Und ich bin sehr überrascht, wie mit großer Eindeutigkeit ein Votum gefällt ist. Ich werde mich dafür stark machen, dass wir das auch möglichst in allen Gremien umsetzen, um das in Zukunft eben so zum Handeln zu bringen, wie wir es vorgenommen haben.
Also gut, das waren jetzt ein paar wenige Stimmen aus dem Pfarrgemeinderat unmittelbar nach der Sitzung eingefangen. Uns würde natürlich auch interessieren, was Sie dazu denken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie uns Ihre Meinung dazu schreiben wollen, gerne wie immer an unsere E-Mail-Adresse.
kircheimdorf@pfarrei-liebfrauen.de.
Sehr schön. Du lernst ja langsam, ne?
Ja, ich habe mir das hier aufgeschrieben.
Das ist gut, aber ja. Dann hast du am Anfang doch einen Stolperer
vergessen
drin
ist
gehabt.
Ja, Verlust. Ne?
Ja.
Aber ich finde wichtig zu erwähnen ist auch noch, dass man die Informationen zur Pfarrgemeinderatssitzung auch im Detail auf der Homepage findet.
Ja gut, dann sind wir mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt und wir hoffen sehr, dass der Kirchenvorstand jetzt auch zustimmt, sodass dieser Vorschlag nach Essen ans Bistum gehen kann und dann bei uns auch tatkräftig umgesetzt wird. Es gibt auch Neues zum Thema Adventskalender, zumindest weiß ich das aus Altenbuch im Leer.
Das ja, kann ich nur sagen, in Langendreher auch. Auch das, denke ich, findet man am einfachsten auf der Homepage und mit allen Infos.
Trotzdem finde ich, wir können hier schon mal verraten, dass wir zumindest in Altenbuchum Leer Leute suchen, die so Adventstürchen selbst gestalten. Das heißt, an jedem Tag suchen wir eine Familie, Einzelpersonen, Vereine, Gruppen, die sagen, wir bereiten einen kleinen Impuls abends um 18 Uhr vor.
Ja, das ist in Langendreher auch so und in der Kirche liegt, glaube ich, schon so ein Ding aus, wo man sich eintragen kann für einen Abend oder eben eine Veranstaltung.
Ja, da haben Sie alle wieder die Möglichkeiten, sich einzubringen und wir wissen aus den letzten Jahren, vor allen Dingen vor Corona, dass das immer nette Treffpunkte auch in der Nachbarschaft waren, wo Leute sich gerne gesehen haben und auch mal einen Glühwein getrunken haben und
oder zwei.
Ja, adventlich zusammen waren.
Genau.
Dann sind wir eigentlich schon bei unserem Hauptthema, ne?
Ja, eigentlich ja. Ne?
Ich schlage vor, dass wir ein bisschen Musik hören und dann einsteigen in unser heutiges Thema, nämlich...
War Paulus eigentlich Christ?
Oder Saulus?
Oder Saulus, genau.
Wie viel waren das denn jetzt?
Zu zweit waren die, oder? Waren da nicht Zwillinge?
Auf dem Pferd unterwegs, ne?
Genau, vor Damaskus.
Das ist dein Lieblingsthema. Ne? Okay, aber erstmal ein bisschen Musik.
Thank you.
jetzt kommen wir zum Thema. Unser Thema heute ist Saulus oder Paulus?
Ja, beides.
Ja, wir sind rumgelaufen in Gerte und in Altenbochum und haben die Menschen gefragt, was sie über Paulus wissen. Und das fanden wir ganz interessant. Hören Sie selbst mal rein.
Ja, nur Saul wurde Paulus. Aus Christenverfolger wurde Anhänger, ein Jünger. Und ein Vertreter Christi auf Erden. Aha. Und dann seine Reisen.
Heiliger Paulus,
ja.
Apostel.
Okay.
Kirche ist hier auch in Bochum, Peter Paulus.
Aha. Ein alter Streiter gegen das Christentum hat sich dann gewandelt durch Erkenntnis. Okay.
Du bist der Fels, auf dem ich meine Kirche bauen werde.
Hätte ich mich jetzt angeschlossen.
Okay, war das nicht der Petrus?
Oh.
Oh ja, und Paulus?
Ups. Saulus.
Okay, was heißt das für Sie?
Dass es immer zwei Möglichkeiten gibt und man die positivere wählen sollte.
Und welche war das bei Paulus?
Ja, er hat sich ja gewandelt vom Saulus zum Paulus, also hat er ja eine Entwicklung genommen, die zum Positiven ging.
Dass das ein Apostel ist, auf dessen Wegen ich schon mal durch die Türkei gepilgert bin.
Schöne Sprache, schwer verständlich.
Die Paulusbriefe, das ist ja ein wichtiger Teil des Neuen Testaments, lauter Briefe, die Paulus an irgendwelche Gemeinden geschrieben hat, wo es Schwierigkeiten gab und die er dann ermahnt hat. Und er ist ja auch rumgereist und er war in Rom im Gefängnis.
Ja, da haben wir schon eine ganze Menge gehört über den guten Paulus und über den anderen auch, ne?
Ehrlich gesagt habe ich jetzt mehr Fragen als vorher. Zum Beispiel, war Paulus überhaupt ein Apostel?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, er würde sagen, ja.
Paulus?
Paulus, oh, ja. Weil Saulus
er,
nicht.
Weil er sich so verstanden hat, hör auf mit Paulus und Saulus. Das ist die nächste Frage. Wer war zuerst da, Saulus oder Paulus?
Das ist wie mit der Henne und dem Ei.
Oder das Böse und das Gute, Fragezeichen?
Man weiß ja nicht, ob sie nicht beide zugleich da waren.
Nee, aber da hören wir gleich bestimmt was. Ich habe noch so zwei, drei andere Themen mitgekriegt im Zusammenhang mit Saulus und Paulus. Nämlich, er sei ein Streiter gegen das Christentum gewesen zuerst.
Und dann hat er sich vollständig verändert und ist Christus nachgefolgt.
Und da gibt es auch diese komische Story vom Pferd, oder?
Ja, also da bin ich selber betroffen. Als Kindergartenkind musste ich das mal nachspielen. Ne?
Ich stelle mir das ganz lustig vor. Du musstest auf dem Pferd sitzen?
Ja.
Auf dem Schimmel wahrscheinlich, ne?
Nein, also es war kein weißes Pferd. Also ich muss gestehen, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Aber es war, wir hatten ein Pferd und wir mussten da runterfallen. Und dann kam sozusagen ein kleiner Läuterungsprozess und irgendwann waren wir dann Paulus.
Okay, ist das biblisch, die Geschichte vom Pferd?
Die Geschichte, ich glaube, das Pferd kommt in der Bibel überhaupt nicht vor. Also da müssten wir mal nachfragen, aber ja.
Ja, und wir haben mit Professor Wengs, den Sie beim letzten Mal schon kennengelernt haben, über alles Mögliche gesprochen, vor allen Dingen über Paulus, aber am Anfang auch über das Pferd.
Ja, also wir leiten einfach mal direkt über. Herr Wengs, ist Saulus vom Pferd gefallen?
Vom Pferd.
Ja.
Da gibt es ein Bild von irgendeinem italienischen Maler. Ich weiß nicht, ob das von Caravaggio ist oder so einem. Das ist aber bei meine Frau war ja auch Religionslehrerin und die kannte das auch aus ihren Klassen. Paulus, was ist doch der vom Pferd gefallen ist?
Genau.
Nein, na gut, das mag man sich ja so vorstellen. Aber zunächst mal, diese Wendung vom Saulus zum Paulus ist in jeder Beziehung einfach nur falsch. Sie meint ja, dass man von etwas Schlechten, absolut Schlechten, zu etwas Guten kommt. Und das wird mit diesen beiden Namen zum Ausdruck gebracht. Aber der gute Mensch, der diese Namen hatte, hat die nicht nacheinander gehabt. Sondern er steht ja ausdrücklich und ganz deutlich bei Lukas beschrieben, wo der zum ersten Mal erwähnt wird. Da steht dann, oder erstmal, ich weiß nicht mehr, wo er an welcher Stelle jetzt das ist, wo er sagt, Saulus, der auch Paulus heißt. Also dieser Mensch trägt beide Namen. Saulus ist die latinisierte und davor kräzisierte Form des hebräischen Namens Shaul. Bei uns taucht das auf in der Bibel als Saul, König Saul, hebräisch Saul. Also dieser Mensch hat, er sagt ja auch mal, dass er aus dem Stamm Benjamin stammt in seinen Briefen. Und der erste König Israels, Saul, stammt aus dem Stamm Benjamin. Er trägt also den Namen sozusagen eines berühmten Menschen aus seinem Stamm. Hebräischer Name Saul, präzisiert dann Saulos und latinisiert Saulus. Aber er lebte wohl einen sehr großen Teil seines Lebens in der Diaspora und der sprach man Griechisch. Und viele Juden der Diaspora trugen neben einem hebräischen Namen auch einen griechischen bzw. griechisch-römischen. Und so auch hier Saulus trug den Namen Paulus. Paulus ist ursprünglich römisch, lateinischer Name. Und römisch, griechisch wäre es Paulus. Und beides Mal ist das ja ein schöner Klang. Ne? Saulus, Paulus, Saulus oder Saulos, Paulus. Es ist dieselbe Person. Also von daher ist es völliger Quatsch.
Aber wie kann das denn passieren, Herr Wengs, dass das also ein so tief sitzendes...
Das weiß ich, ich weiß nicht, wo das... Da müsste man, müsste man in der Kirchengeschichte gucken. Ich bin nur ein dummer Neutestamentler und kein kluger Kirchengeschichtler, dass ich darüber Auskunft geben könnte, wo in der Kirchengeschichte man das mit diesem aufgekommen ist vom Saulus zum Paulus und das nicht mehr sozusagen geschnallt wurde, dass es ja ein Doppelname derselben Person ist und die nicht sozusagen in sich, na gut.
Aber ich fürchte, es kommt jetzt noch schlimmer. Ne?
Ja, und was dann eben vor allem auch an dieser Übertragung oder auf dieser Wendung nicht stimmt, es wird ja damit ja auch verbunden, dass Paulus, darum redet man ja auch von Bekehrung des Paulus, als wäre also sozusagen der Jude Saulus zum Christen Paulus geworden. Aber da fällt mir vielleicht ein, warum man drauf gekommen ist, dass man irgendwann später, ich weiß nicht wann, dann so getrennt hat zwischen Saulus und Paulus. Denn in seinen von ihm selbst geschriebenen Briefen im Neuen Testament bezeichnet sich diese Person, die ist in Griechisch geschrieben, immer nur mit seinem griechisch-römischen Namen, Paulus, und nicht mit dem hebräischen Namen Saulus. Der begegnet nur in der Apostelgeschichte. Und da dann Lukas zunächst von dieser Person nur als Saulus spricht, solange er von der Geschichte nach Jesu Tod in der Apostelgeschichte erzählt, wie sie innerhalb des Landes Israel spricht, da nennt er diese Person, wo sie vorkommt, Saulus. Und dann aber, das ist dann jetzt doch dann in Kapitel 13,9, was ich vorher meinte, als dann diese Person außerhalb des Landes Israels in die große, weite Welt geht, und hier sind wir dann auf Zypern in dieser Stelle, und jetzt dann also auch andere in der großen, weiten Welt in Blick kommen, da sagt er Saulus, der auch Paulus heißt, und von der Stelle an gebraucht Lukas nur noch den Namen Paulus, wo er ihn in diesen Bereichen auftreten lässt. Und das ist wohl der Hintergrund dafür, dass man meinte, vom Saulus zum Paulus und das auch noch als Bekehrung vom Juden zum Christen. Das stimmt aber schon da nicht her, da er ja diesen Namenswechsel innerhalb seiner Apostelgeschichte nicht bei diesem wichtigen Erlebnis dieses Menschen vor Damaskus vornimmt, sondern ganze 5 Kapitel später erst, als er zur ersten Missionsreise, wenn man die dann nummerieren will,
geht. Das stimmt praktisch nicht überein.
Nein, es stimmt nicht mal damit. Es stimmt da nichts. Und vor allem stimmt der Begriff Bekehrung überhaupt nicht.
Ja, ich wollte gerade fragen, was stimmt denn an der Bekehrung? Hat da denn was stattgefunden?
Ja, sicher hat etwas stattgefunden.
Er gilt doch als der Christenverfolger. Damit hätte es ja schon mal Christen gegeben.
Ja, nein, Paulus hat keine Christen verfolgt. Wenn man genauer historisch nachfragt, wen hat Paulus eigentlich warum verfolgt? Dann ist in meinen Augen auffällig, dass sich Paulus als Eiferer bezeichnet. bezeichnet sich auch mal als Pharisäer, aber innerhalb des Pharisäismus gab es noch sozusagen ganz besondere Menschen, die sich als Eiferer, griechisch Zelotes, Zeloten bezeichneten. Hat nichts zu tun da mit dem, was dann in der Forschung später als die Aufstandspartei bezeichnet wurde. Das ist ein anderer Punkt, ist auch Quatsch. Auch eine Fehlbezeichnung, aber macht nichts. Also Paulus jedenfalls bezeichnet sich als Zeloten, als Eiferer. Aber dafür gibt es auch Belege von anderen, die solche Eiferer waren in der jüdischen Tradition. Und das waren Menschen, die es mit der Einhaltung jüdischer Lebensweise, also was Reinheitsvorschriften angeht, was Essen angeht und weiß ich noch, also alles, was die spezifisch jüdische Lebensweise ausmacht, die Juden von anderen Menschen unterscheidet. Und das war in der Antike durchaus auffällig. Also wenn die eben kein Schweinefleisch aßen und dann bei auch solchen Festbanketts nicht mitmachten, die eben Schabbat einhielten, streng einhielten und da auch keine Wirtschaftsgeschäfte machten und. Also ein solcher Eiferer war Paulus. Und dann muss es wohl auf der messiasgläubigen Seite, die sich an Jesus orientierten, Menschen in Antiochia wahrscheinlich gegeben haben, wo jetzt schon auch nicht-jüdische Menschen in diese messiasgläubige Gruppe hinzugekommen waren. Und das waren aber dann in der Regel auch schon solche, die mit Judentum vertraut waren, nämlich sogenannte Gottesfürchtige oder Gottesverehrer. Also sozusagen Sympathisanten der Synagoge, die aber sozusagen in der zweiten Reihe waren und die nicht zum Judentum durch Beschneidung übertreten wollten, soweit sie Männer waren. Aber die, und in dem Kontext haben dann jüdische Messiasgläubige in den Synagogen verkündigt und auch bei diesen Sympathisanten offene Ohren gefunden. Die haben sich dann irgendwann zwar nicht sozusagen getrennt von der Synagoge, haben sich immer noch synagogal verstanden, aber haben sozusagen ihre eigenen Versammlungen aufgemacht in Privathäusern, weil sie nicht ständig Knatsch mit der Mehrheit in der Synagoge haben wollten. Heißt aber nicht, dass sie damit aus Synagoge ausgetreten wären, das ist Quatsch. Und dann stellt sich aber in dieser Gruppe die Frage, wie halten wir es jetzt mit gemeinsamem Essen? Und da scheinen die jüdischen Mitglieder in Antiochia zunächst sehr liberal gewesen zu sein und haben gesagt, na gut, dann stellen wir unsere Reinheitsbedenken im Blick auf gemeinsames Essen für diese Zeit zurück und essen mit euch. Und das war wohl etwas, was Eiferer herausfordert. Und Paulus hat also nicht Christen verfolgt, sondern er hat jüdische Landsleute verfolgt, die nach seinen Maßstäben sich nicht ordentlich genug an das hielten, was jüdische Lebensweise als richtige jüdische Lebensweise erschien. Solche Leute hat er verfolgt und hat nicht Christen verfolgt. Davon steht da nichts, dass er Christen verfolgt hätte. Aber diese Menschen haben sich natürlich auf Jesus bezogen.
Ja, vielleicht können wir dann einfach einen Blick in seine eigenen Schriften mal werfen, also wie er sich selber verstanden hat und wie er so das Verhältnis auch gesehen hat zwischen den Menschen, die Jesus gefolgt sind, und dem jüdischen Volk.
Gut, Paulus, das ist ja auch was nachvollziehbar, hätte natürlich unheimlich gerne gehabt, dass auch alle anderen Juden wie er an Jesus als Messias glauben. Haben die aber in ihrer großen Mehrheit nicht getan. Die hatten an dem, wie sie lebten und was sie glaubten, den einen Gott, ihr volles Genügen. Und die Verkündigung, dass Jesus der Messias sei, war ja, wenn man mal ganz ehrlich ist, von außen betrachtet nicht gerade unheimlich glaubwürdig, denn was wusste man von diesem Jesus? Vor allem wusste man von ihm, dass er schließlich an einem römischen Kreuz hingerichtet worden ist und dass er von Gott, von den Toten auferweckt worden sei, wie das die anderen, die an ihn glaubten, behaupteten. Das konnten die ja nicht vorweisen. Die konnten ja nicht Jesus an der Hand nehmen und sagen, hier, guckt, hier ist unser Messias. Nee, konnten sie nicht. Sie hatten nur seine Worte. Und eben diese starke Aussage, das habe Gott schon getan. Und was sie dann als ihre Erfahrungen in ihrem Bereich hatten, die sie eben als von Gott gewirkten, von Gott geschenkten Geist, aufgrund, dass die Endzeit aufgrund der Auferweckung auf Jesu schon eingetreten sei, an sich selber erfahren haben.
Aber jetzt, also kann man nur als ersten Schritt schon mal festhalten, der Paulus hat schon so ein bisschen die Seiten gewechselt, indem er so sozusagen vom Eiferer, von einem sehr strengen jüdischen Mann zu einem Juden geworden ist, der Jesus gefolgt ist.
Ja, aber das hat ihn nicht als sozusagen als Juden aufhören lassen. Das hat er ja auch als Jude gemacht. Ja. Also wenn der Paulus jetzt dann die Erfahrung gemacht hat, wie sie Lukas sehr dramatisch in Apostelgeschichte 8 beschreibt, Paulus macht das an drei Stellen in seinen Briefen sehr dezent, aber es ist dieselbe Erfahrung und die ist für ihn dann auch grundlegend geworden. Die Erfahrung nämlich, dass diejenigen, die er verfolgt hat und die sich ja für ihre abweichende Lebensweise auf Jesus bezogen und dass der eben nicht am Kreuz geendet sei, sondern lebe. Und wenn er nun die Erfahrung macht, Mensch, die haben ja recht. Der ist wirklich lebendig. Und ich habe sozusagen es erfahren, gespürt, hat mich durchdrungen.
Getroffen hat er ihn nie.
Nein, er hat ihn nicht getroffen. Aber er hat ihn als Lebendigen erfahren. Lukas beschreibt das ja so, dass er sogar mit ihm spricht. Aber Paulus sagt das auch mit Worten des Sehens. Er habe ihn gesehen, er sei ihm erschienen. Er hat diese Erfahrung gemacht. Und dann ist völlig klar, dass damit sozusagen seine Begründung für die Verfolgung der Landsleute, die er bisher gemacht hat, hinfällig ist. Und hat er in der Beziehung natürlich die Seite gewechselt. Aber das ist keine Seite vom Judentum zum Christentum oder keine Wechsel vom Judentum zum Christentum, sondern ist ein sozusagen innerjüdischer Wechsel. Er bleibt ja in seinem Bewusstsein weiterhin Jude. Das verleugnet er ja nicht. Und er hat ein hoffendes, positives Verhältnis zu denen in Israel, die nicht, obwohl er es gerne hätte, wie er an Jesus als Messias glauben, sondern kann von ihnen hoffnungsvoll im Römerbrief Kapitel 9 bis 11 sprechen, vor allem Kapitel 11, dass Gott schließlich alle gewinnen lässt. Ja.
Es gibt ja dieses wunderschöne Bild noch von dem Baum, der getragen wird durch seine Wurzeln.
Ja.
Und also das ist ein Bild, was mich sehr berührt in Bezug auf das Verhältnis von Judentum und Christentum. Das könnte für uns ja eigentlich ein guter Maßstab sein, wie wir miteinander auch in den Dialog gehen könnten. Mhm.
Gut, es ist eine mögliche Interpretation dieses Ölbaumgleichnisses. Ich habe von einer katholischen Nonne, die Neutestamentlerin war, Maria Neubrand, gelernt, dass die Interpretation des Ölbaums auf Israel nicht unbedingt stimmen muss, sondern dass dieser Ölbaum als der Messias anzusehen sei. Aber das ist ein anderer Punkt. Aber sonst ist das schon okay.
Und auch zu sehen, dass diese Geschichte um Paulus eher eine ganz innerjüdische Sache ist.
Ja.
Ja, Paulus hat eben nicht seine Religion gewechselt, sondern hat die jüdische Gruppe gewechselt.
Wenn ich das richtig gut, aber verstehe. Paulus ist durch diese Erfahrung dann auch zum Apostel für die Völker geworden.
Okay.
Ja, er hat dann auch systematisch dann auch Nichtjuden in Blick genommen, was ihn aber nicht gehindert hat. Und ich denke, dass Lukas da durchaus richtig darstellt in der Apostelgeschichte, dass er immer zuerst in Synagogen auftritt. Denn wie sollte er denn Nicht-Juden in einem anderen Kontext überhaupt überzeugen können oder klar machen können, was das mit Jesus auf sich hat? Was hätte er denen nicht alles erst erzählen müssen?
Also wenn da von Gemeinden im Neuen Testament, dann sind das die jüdischen Gemeinden vor Ort in der ganzen gegen praktisch.
Gut, aber wenn Paulus an Gemeinden schreibt, meint er diese aus Juden und Nichtjuden zusammengesetzten, auf Jesus bezogenen messianischen Gemeinden.
Aber diese Nichtjuden waren, wie Sie vorhin sagten, Gottesfürchtige.
Gottesfürchtige, denn man muss sich ja klar machen, also das wird ja sehr schön deutlich in Apostelgeschichte 17, wo der Paulus einmal in der Apostelgeschichte nicht in der Synagoge auftritt, sondern auf dem Areopag.
Da fliegt er raus, irgendwie sowas, ne?
Nö, aber versteht ihn kein Aas.
Oder so, ja.
Ja, wisst ihr, was sollen die auch anfangen? Also wenn er da vom Messias geredet hätte, vom Christos, es gibt in griechischen Traditionen keine Gesalbtentradition von einer Einzelnen. Es gibt zwar viele Salbungen, die salben sich dauernd irgendwo aus kosmetischen Gründen oder sowas. Aber es gibt nicht die Gesalbtentradition. Und wenn die dann von einer Person gehört hätten, der Christos, der Gesalbte, da hätten die das verstanden als der Geölte oder der Beschmierte.
Okay, also wichtig ist für uns also, ja vielleicht zu sagen, wenn Paulus von den Völkern redet, meint er nicht so eine Internationalität, wie wir die verstehen,
ja,
sondern er meint die Juden, die im Ausland leben und die da nahe zugeordneten.
Gut, er hat auch nichts dagegen, wenn das darüber weitergeht. Aber wo er erstmal sozusagen Aussicht auf Erfolg hat, ist innerhalb in Synagogen, und Lukas lässt ihn immer außer Areopag, wo es daneben geht, in Synagogen auftreten. Und dort sind eben sozusagen in der zweiten Reihe diese Gottesfürchtigen, Gottesverehrenden. Die sind ja auch inschriftlich belegt. Das ist keine Erfindung, dass Lukas sie mal irgendjemand gemeint hat. Und die kannten schon die jüdische Bibel. Die kannten jüdische Gebräuche. Die waren sozusagen schon jüdisch ansozialisiert. Und die konnten dann auch verstehen, wenn von Jesus als Messias geredet wird, wenn von Auferweckung geredet wird. Am Areopag, als dann Paulus sagt, was von der Auferstehung sagt, verstehen die, was ist hier Anastasis? Irgendeine Göttin?
Da wollen wir dich ein andermal drüber hören.
Ja, richtig.
Aber spannend ist natürlich auch, dass diese Gottesfürchtigen in dem Kreis der Messiasgläubigen, also der Menschen, die Jesus folgten, natürlich leichter Zugehörigkeit finden konnten als im Judentum.
Ja, also klar, klar. Das war ja dann, darum gab es dann ja auch dann immer wieder heftigen Streit zwischen der örtlichen jüdischen Gemeinde und diesen Gruppen. Denn wenn man das mal aus jüdischer Perspektive sich anguckt, dann ist diese Verkündigung, die der Paulus da macht, Judentum zu billigerem Eintrittspreis und Abwerbung der doch im Ganzen doch auch dann potenten Gottesfürchtigen.
Herr Wengs, ganz herzlichen Dank für diese, ja, doch für uns auch Lernerfahrung in Bezug auf Saulus und Paulus. Ja, ich finde das sehr spannend. Es ist natürlich kein ganz einfaches Thema, aber Sie haben uns das klasse nahegebracht. Dankeschön.
Ja, von mir auch Dankeschön. Und ich freue mich schon darauf, dass wir uns dann unterhalten über die Frage, was nun? Denn uns liegt immer daran, dass wir auch Konsequenzen aus dem, was wir gelernt haben, ziehen. Also dann gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, das war's. Ne? Eigentlich ein spannendes Thema mit den beiden, oder?
Auf jeden Fall. Da können wir ja vielleicht auch nochmal auf unseren Anfang dieser Sendung zurückkommen und sagen, dass wir irgendwann im Januar einen Abend machen, wo wir die Themen nochmal aufgreifen und intensiver diskutieren können.
Genau, finde ich klasse. Auch ja, persönlicher auf die Fragen eingehen können, die da sind. Aber Sie können uns natürlich auch jetzt schon Ihre Fragen schicken oder Ihre Anmerkungen, da freuen wir uns.
Sehr gerne, ja.
Ja, Berthold, ist geschafft, würde ich sagen.
Nein, noch nicht ganz. Du weißt, was noch kommt. Ne?
Ach, das habe ich, eigentlich vergessen, muss ich gestehen.
Also die Menschen schreien nach dem Witz. Also eigentlich hören die unsere Sendung hauptsächlich wegen des letzten Witzes.
Ja.
Wer erzählt?
Also ein Rabbiner ist beim Papst in Rom zu Gast und guckt sich so um und der Heilige Vater spricht, da ist ein bisschen gelangweilt und dann entdeckt er in der Ecke ein knallrotes Telefon. Und der Papst sagt, ja, es ist mein direkter Kontakt zum Herrn. Und der Rabbi ist irgendwie ein bisschen verunsichert, kann er gar nicht fassen und möchte dann natürlich sofort ausprobieren. Macht das, ist total beeindruckt, hat alles geklappt. Und ja, am Schluss will er dann dem Heiligen Vater wenigstens die Gebühren erstatten. Und der Papst sagt, ah ja, ich guck mal und ja, komm, geben Sie 50 Euro.
Ganz schön teuer.
Ja, es ist teuer. Ne? Ja.
Jetzt erzähle ich die jüdische Weiterführung. Ne? Das auf war jetzt Fall. Der römische Teil.
Ja.
Kurz darauf besucht der Papst natürlich den Rabbiner. Man kennt das ja, Gegenbesuch. Ne? Und auch da steht ein rotes Telefon.
Nachmacher.
Und, ja, genau. Die Geschichte scheint sich zu wiederholen. Aber der Papst ist natürlich auch gespannt, ob das klappt. Und es klappt auch da. Also offensichtlich hat der Rabbi auch einen heißen Draht zu Gott. Und es kommt zur Rechnung. Wieder dasselbe Geplänkel, denn man will nicht bezahlen und besteht drauf. Und dann guckt der Rabbi am Ende doch auf den Gebührenzähler und sagt 15 Euro.
Ja, warum ist das denn so billig hier?
Sagt der Rabbi, ist ein Ortsgespräch.
Ihnen alles Gute, wir hören uns wieder.
Ja, schönen Dank fürs Zuhören. Und wir bedanken uns auch wie immer bei unserer Technik, Sarah Hofmann. Das hat sehr viel Spaß gemacht, mit ihr zu arbeiten. Bei unserer Musik, Christian Devers. Fällt dir sonst noch wer ein?
Man soll ja immer für alles dankbar sein und auch bei allen, die einen so begleiten. Aber konkret bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem, was du gesagt hast.
Du, ich bedanke mich sogar dieses Mal auch bei dir. Tschüss, Holger.
Danke, Bertolt.
Ciao.
Kirche im Dorf. Der Podcast der Pfarrei Liebfrauen Bochum.